Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Kommen heute Abend. Genau, warum wir Flüchtlingen nicht helfen, ist die Frage. Es gibt die sogenannte Gruppe Wahlen, die mit dem Politbarometer immer erheben, was die wichtigsten politischen Themen in Deutschland sind. Und schon die wenig überraschenden Wahlen in den letzten Jahren mit großem Abstand Flüchtlinge und Migranten. Dann würde ich aber behaupten, auch wenn wir wahrscheinlich alle zusammen im Bekanntenkreis mit Freunden, Bekannten bei der Arbeit viel über Flüchtlinge und Migranten gesprochen haben, haben wir wahrscheinlich nicht mal über das Gleiche gesprochen. Und das soll so ein bisschen das Thema sein, dass es hier unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer eigentlich ein Flüchtling ist. Wenn wir uns die Debatte der letzten paar Jahre ansehen, dann sehen wir auch, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gab, was ein Flüchtlingsschutz sein soll. Das ist eng damit verknüpft. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, wie Angela Merkel 2015 sagte, dass wir eine moralische Verpflichtung haben für Flüchtlinge, dann hatte sie hier ganz spezifische Vorstellungen, wo eine Verantwortung herkommt. Als kurz darauf dann von Obergrenzen gesprochen wurde für Flüchtlinge, wandten viele dagegen ein, nein, Moment mal, wir haben eine rechtliche Verantwortung im internationalen Recht, im EU-Recht. Also hier nochmal eine andere Art der Verantwortung, die aufgemacht wurde. Und es gab natürlich auch viele, die davon sprachen, dass wir eigentlich gar keine Verantwortung für Flüchtlinge haben, dass wir Flüchtlingen gar nicht helfen sollen. Und ich würde behaupten, dass selbst die eine Ausnahme machen für besondere Flüchtlinge. Dass sie sagen zum Beispiel, naja, okay, aber Kriegsflüchtlinge, das geht schon. Oder sagen wir christliche Flüchtlinge, aber keine muslimische. Oder dass man sagt, naja, die deutsche Heimat vertrieben, das waren schon mal richtige Flüchtlinge. Also, dass es zumindest immer eine bestimmte Qualifizierung, eine bestimmte Vorstellung davon gibt, wem man helfen will und wer ein richtiger Flüchtling ist. Und es gab natürlich auch viele, die ehrenamtlich geholfen haben. Das waren wirklich sehr viele, in einem Ausmaß, was es so noch nicht gegeben hat. Es waren 2015 knapp 12% der erwachsenen deutschen Bevölkerung. Das ist seitdem etwas runtergegangen, letztes Jahr waren es 8, jetzt sind es etwa 6% der deutschen Bevölkerung. Aber immer noch Millionen von Menschen, die Flüchtlingen gerade helfen. Was wir dort sehen, ist, dass die Motivation anfangs recht unterschiedlich war, aber dass im Grunde genommen die Helfer häufig keinen Unterschied machen, wem sie helfen. Dass es hier egal ist, dass es darum geht, hier Menschen zu helfen. Und auf solche verschiedenen Vorstellungen davon, wer eigentlich ein richtiger Flüchtling ist und wem man helfen möchte, darauf will ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Es ist mir aber auch wichtig zu betonen, dass gerade diese Unterschiedlichkeit, dass man eben keine Einigkeit darüber hat, genau das ausmacht, was wir eigentlich politisches Asyl nennen. Nämlich diese Aushandlung dessen, wer Schutz bekommen soll. Das ist letztlich dieser große, vielleicht auch Konflikt, den wir gespürt haben in den letzten Jahren. Diese Aushandlung, wie sollen wir eigentlich Flüchtlingspolitik machen, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer Flüchtling ist und was Flüchtlingsschutz bedeutet. Und deswegen will ich auch keine Antwort auf diese Frage geben, wie man helfen möchte, soll oder auch wem nicht, sondern ich möchte versuchen, das ein bisschen besser zu verstehen, was dieser Konflikt da nicht ist, wo der herkommt. Und dazu werde ich zunächst ein bisschen was zu einer rechtlichen Ebene sagen, also wie das Recht ganz grob, ganz allgemein damit umgeht in dieser Frage. Und dann will ich so im Hauptteil vor allem ein bisschen in die Vergangenheit gucken, also eine historische Herleitung machen und ein bisschen zeigen, was für verschiedene Ursprünge Flüchtlingsschutz eigentlich hat. Und dass es darin auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer eigentlich ein Flüchtling ist und was Schutz eigentlich bedeutet. Und dann will ich abschließend mit einem ganz kurzen kleinen paar Beispielen zeigen, wie diese Konflikthaftigkeit über Flüchtlinge und Flüchtlingsschutz diese verschiedenen Ansätze und auch diese verschiedenen ursprünglichen ein bisschen reflektiert. Wenn wir also darüber sprechen wollen, wer ein Flüchtling ist oder wem als Flüchtling geholfen werden soll, dann müssen wir zunächst mal verstehen, wer ist ein Flüchtling, was ist ein Flüchtling, seine Kategorie. Und zunächst mal ist ein Flüchtling immer auch ein Migrant. Und das ist schon von der Definition so her. Und insbesondere auch von der Genfer Flüchtlingskonvention, die 1951 verabschiedet wurde. Die besagt in ihrer Definition eines Flüchtlings unter anderem, dass ein Flüchtling sein Herkunftsland oder das Land des dauerhaften Aufenthalts verlassen haben muss, um ein Flüchtling zu sein. Man kann also nicht im Land verbleiben. Solche Flüchtlinge nennt man Binnenvertriebene, im Englischen internally displaced persons. Aber auch anderes internationales Recht beharrt darauf, dass Flüchtlinge ihr Land verlassen haben müssen. Also zum Beispiel gibt es die afrikanische, die Flüchtlingskonvention der Afrikanischen Union von 1967. Auch die sieht vor, dass Flüchtlinge ihr Land verlassen haben müssen. Genauso auch das EU-Recht in der Qualifikationsrechtlinie. Flüchtlinge sind also Migranten, aber sie sind ganz besondere Migranten, ganz spezielle Migranten, die nämlich ihr Land aus ganz spezifischen Gründen verlassen haben. Und da geht die Definition von Flüchtlingen auch im Recht noch weiter. Die Genfer Flüchtlingskonvention, das die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts, legt ja 5 Gründe zugrunde, warum jemand das Land verlassen haben muss, um als Flüchtling zu gelten. Und zwar muss es sein, entweder aufgrund der Rasse, das ist noch ein bisschen veraltete Sprache, man würde sagen heute aufgrund von Rassismus, aufgrund ihrer Religion, aufgrund der Nationalität der Person, aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Das ist ein etwas schwammiger Begriff, der viel Interpretation zulässt, aber diese 5 Gründe, die müssen, einer von denen muss vorliegen, damit eine Person, die ihr Land verlässt, auch als Flüchtling anerkannt werden kann. Die Afrikanische Union hat in ihrer Flüchtlingskonvention einen weiteren Begriff, die nehmen zusätzlich auch noch Krieg und Konflikte im Herkunftsland als Gründe, warum dann jemand ein Flüchtling ist und kein anderer Migrant mehr. Und in der EU-Qualifizierungsrichtlinie gelten auch Menschenrechtsverletzungen als ein Schutzgrund. Es sind zwar keine richtigen Flüchtlinge, aber sie erhalten einen relativ ähnlichen Schutzstatus. Flüchtlinge sind also Migranten, die aus ganz bestimmten Gründen migriert sind. Was aber ganz interessant ist, ist, dass sich das internationale Recht hier eben nicht einig ist, welche Gründe hier gelten, dass wir hier unterschiedliche Ansätze haben, dass die Genfer Flüchtlingskonvention hier ein Universalgesetz ist, nicht die gleichen Vorstellungen hat, wie zum Beispiel das europäische Recht. Das europäische Recht ist etwas weiter gefasst. Das andere Problem ist, dass wir hier zwar sehr genau spezifizierte Gründe haben, aber Menschen nicht aus nur einem Grund normalerweise migrieren. In der Flüchtlingsforschung sprechen wir hier von der gemischten Migration. Dass Menschen immer viele verschiedene Gründe haben, die zusammenkommen und aus denen sie dann letztlich die Entscheidung treffen, ihr Land zu verlassen. Und die können häufig zusammenhängen. Denken wir zum Beispiel an Somalia. Wir wissen, da gibt es einen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg reicht nicht aus, um ein Flüchtling zu werden. Der Bürgerkrieg führt auch dazu, dass Hungerkatastrophen ausbrechen. Auch das reicht nicht aus, um ein Flüchtling zu sein. Aber die Kämpfe, die vielleicht durch die Knappheit der Ressourcen entstehen, werden zu politischen Kämpfen. Und in den politischen Kämpfen fangen politische Verfolgungen an. Und wenn diese 3 Gründe zusammenkommen, dann ist nur einer dieser Gründe tatsächlich ein Verfolgungsgrund, weswegen jemand einen Schutzstatus bekommen würde oder einen Flüchtlingsstatus. Das heißt, die Realität ist häufig sehr viel komplexer als diese Vorstellung, dass es ganz spezifische Gründe gibt, warum jemand zu einem Flüchtling wird und das Land verlässt. Die Flüchtlingsforschung ist deswegen etwas vorsichtig mit diesen rechtlichen Flüchtlingsdefinitionen und versucht daher einen sehr viel weiter gefassten Flüchtlingsbegriff zu entwickeln. Es gibt da nicht wirklich eine Einigkeit, es gibt viele verschiedene Definitionen von Forscherinnen und Forschern, aber was meines Erachtens die wichtigsten Definitionen dabei ausmacht, ist die, dass es um das Verhältnis des Flüchtlings zum Staat geht. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist der Flüchtling ein Migrant, der den Schutz vom eigenen Staat verloren hat. Es geht also um das Verhältnis zwischen dem Staat des Herkunftslandes und dem Flüchtling. Und es geht darum, dass dieser Flüchtling durch die Migration versucht, Schutz durch einen neuen Staat zu gewinnen. Es geht also um die Wiederherstellung von Rechten als Bürger. Oder um die Wiederherstellung der Rechte, die sie verloren haben und zu deren Wiederherstellung sie migrieren. Die Frage dann ist allerdings, warum sollte aber ein Staat, jemand Fremdes, einen Migranten, so etwas wie einen Flüchtlingsstatus gewähren? Warum sollten Rechte vergeben werden, einer Person, nur weil sie woanders diese Rechte verloren hat? Und wie gesagt, es gibt zum einen die internationale Verpflichtung durch internationales Flüchtlingsrecht, aber auch nicht alle Staaten haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Es sind etwa 148 von 194 Ländern, also etwa 50 Länder, die dem gar nicht angehören. Und zudem ist das internationale Flüchtlingsrecht auch überhaupt nicht bindend. Wenn jemand sich nicht dran hält, und wir haben einige Fälle, wo es nicht dabei ist, also zum Beispiel in Australien gibt es Einwände, dass sie eigentlich das Flüchtlingsrecht nicht mehr beachten. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten. Wieso halten sich Staaten eigentlich also an sowas wie Flüchtlingsrecht und Flüchtlingsschutz? Ich werde daher behaupten, dass es eigentlich gar nicht so sehr diese rechtliche Verpflichtung ist, sondern dass der Flüchtlingsschutz vielmehr ein Produkt der Moderne ist, der modernen Entwicklung. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann können wir tatsächlich drei verschiedene Ursprünge ausmachen und drei verschiedene Arten auch des Flüchtlingsschutzes, die sich in der Moderne entwickelt haben. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, Flüchtlingsschutz ist selber sehr viel älter als die moderne. Flüchtlingsschutz hat es in allen Zivilisationen gegeben. Aber die Moderne ist schon eine spezifische auch politische Organisationsform, die auch nochmal eine spezifische Art des Flüchtlingsschutzes hervorgebracht hat, die für uns heute relevant ist. Bei der Moderne müssen wir tatsächlich auch ein paar Jahrhunderte mal zurückblicken, aber nur ganz grob. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir sind hier durchaus am richtigen Ort, denn der wirkliche Ursprung des modernen Flüchtlingsschutzes liegt im 16. Jahrhundert bei dem Westfälischen Frieden natürlich. Durch die Entstehung von Nationalstaaten gab es nicht nur neue Arten von Vertreibung, es gab auch eine neue Art von Schutz, eine neue Art von staatlichem Schutz und territorialem Schutz. Das Problem für die neu geschaffenen Nationalstaaten war jedoch die, dass wenn ein politischer Oppositioneller aus einem anderen Staat in den eigenen Staat kam und Schutz suchte, konnte man dieser Person Schutz gewähren, ohne zugleich den anderen Staat damit in einen Konflikt zu geraten? War nicht der Schutz für Oppositionelle aus einem anderen Staat tatsächlich die Unterstützung und die Kritik an dem Herrscher des anderen Staates? Das war tatsächlich ein Dilemma, was kein wirklich seltenes war. Man wollte die Oppositionellen auch nicht unbedingt wieder ausliefern und ihnen den Tod überlassen. Was Staaten deswegen schon seit dem 16. Jahrhundert machten, war, binationale Abkommen zu treffen, um nämlich die Nichtauslieferung von politischen Oppositionellen zu entpolitisieren. Zu sagen, nur weil ich diese Person nicht abschiebe, nicht ausliefere, bedeutet das nicht, dass ich etwas gegen euren Staat habe, gegen euren Herrscher. Und solche binationalen Abkommen über die Nichtauslieferung, das sogenannte Non-Refoulement, was heute auch noch der zentrale Begriff des Flüchtlingsschutzes ist und des internationalen Flüchtlingsrechts, nämlich die Nichtwiederabschiebung von Flüchtlingen. Diese Nichtauslieferung wurde tatsächlich zum Kern dessen, was heute des modernen Flüchtlingsschutzes ist. Und es wurde so ein zentrales Element der internationalen Politik, dass im 19. Jahrhundert dies keine binationalen Abkommen mehr waren, sondern es wurde zu einer internationalen Norm, zu einem Selbstverständnis, dass der Schutz für politische Oppositionelle kein Kriegsgrund, kein Konfliktgrund mehr war. Diese Internationalisierung des Flüchtlingsschutzes wurde dann im 20. Jahrhundert weitergetrieben, und zwar durch die Institutionalisierung der Internationalität von Non-Refoulement. Zum ersten Mal in der Zwischenkriegszeit mit dem Hochkommissar des Völkerbundes, der Hochkommissar für Flüchtlinge des Völkerbundes, der damit beauftragt wurde, eine Lösung für russische und armenische Flüchtlinge in Südosteuropa zu finden. Und dann natürlich ganz besonders mit der Etablierung der Flüchtlingskonvention von UNHCR nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Genfer Flüchtlingskonvention, die 1951 verabschiedet wurde, ist ein ziemlich in sich widersprüchliches und schwieriges Dokument. Die Definitionen sind zwar relativ klar, auslegefähig, wir haben dazu so dicke Bücher, die das versuchen zu interpretieren, aber die Genfer Flüchtlingskonvention als internationales Recht ist zunächst mal eigentlich kein Flüchtlingsrecht, es ist kein Recht für Flüchtlinge, es ist kein Individualrecht, es ist ein internationales Recht zwischen Staaten. Denn es ist tatsächlich ein Folgeprodukt dieser binationalen Abkommen der Nichtauslieferung. Genau das reproduziert auf einer globalen Ebene im internationalen Recht die Genfer Flüchtlingskonvention. Nämlich zu sagen, Flüchtlinge, die wir so und so definieren, wie ich es schon gesagt habe, diese fünf Gründen, die dürfen nicht ausgeliefert werden. Und das ist ein Verständnis zwischen den Staaten. Das hat erstmal mit den Flüchtlingen selber gar nichts zu tun. Hat es nachher doch, dazu komme ich nachher noch, aber erstmal der Ebene des internationalen Rechts ist es nur ein zwischenstaatliches Abkommen. Und auch UNHCR, was 1953 gegründet wurde, hatte eigentlich nur diese eine Aufgabe, nämlich Staaten dabei zu unterstützen, Flüchtlingen Schutz zu gewähren. Es ging tatsächlich um Staaten, die als einzige Institution diese Möglichkeit hatten, Schutz für Flüchtlinge bereitzustellen. Aber UNHCR entwickelte sich in den folgenden Jahren dramatisch weiter. Das war ursprünglich eine ganz kleine Institution. Heute haben wir 6.000 bis 8.000 Mitarbeiter bei UNHCR mit Büros in fast allen Ländern der Welt. UNHCR dahin kam, musste zunächst mal das Mandat stark erweitert werden. UNHCR hatte zunächst mal nur ein Mandat für Europa. Erst 1967 wurde es ausgeweitet zu einem globalen Mandat. Erst 1967 wurde UNHCR zu einer globalen Institution. Aber im Zuge dessen, im Zuge einer Globalisierung und Universalisierung des Mandats, änderte sich auch der Blick auf diejenigen, für die UNHCR da sein sollte. Während es ursprünglich tatsächlich nur Flüchtlinge waren, mit einem sehr limitierten Mandat, wurden es später auch flüchtlingsähnliche Gruppen, einschließlich Binnenvertriebenen, die ja eben keine Flüchtlinge sind, weil sie das Land nicht verlassen hatten, Asylbewerber, Staatenlose. Das Mandat änderte sich also von einem Schutzmandat, dem Versuch Schutz zu finden, zu einem humanitären Mandat. Was sich nach dem Ende des Kalten Krieges nochmal sehr stark ausweitete, dass UNHCR zu einer der führenden und wichtigsten humanitären Organisationen der Welt wurde. Und damit veränderte sich die Vorstellung auch dessen, wer ein Flüchtling ist bei UNHCR. Nämlich nicht mehr die Person, die Schutz bei einem Staat kriegen sollte, sondern die Person, die überleben sollte, die humanitären Schutz bekommen sollte, die menschlichen Grundrechte, die Menschenrechte bekommen sollte. Also während Staaten den Schutz vor Aushilfe gewährten, hatten wir nun auch ein globales Flüchtlingsregime mit einer ganz neuen Perspektive. Flüchtlinge gehörten nicht mehr notwendigerweise zu einem Staat als politische Bürger, stattdessen wurden sie als souveräne Individuen, als Menschen wahrgenommen. Wir können sagen, in vielerlei Hinsicht kann das ein Vorteil gewesen sein, auf einmal eine Universalisierung zu haben, die Ausweitung von Rechten, die Ausweitung des Helfens. Aber andererseits wurde damit auch die Frage, wie Flüchtlingen Schutz gewährt werden können, wie die Situation des Flüchtlings aufgehoben werden konnte. Denn die Idee des Flüchtlingsschutzes besteht ja darin, dass eine Person, die den Schutz verloren hat, woanders wieder Schutz bekommt, dass die in diesem humanitären Mandat vergessen wurde. Und so existieren letztlich diese zwei verschiedenen Vorstellungen von Flüchtlingen nebeneinander. Die staatliche Vorstellung von Flüchtlingen, die Schutz brauchen, und einer globalen, universalen Vorstellung von Flüchtlingen, die vor allem auf die Subsistenz, das Überleben von Flüchtlingen ausgerichtet ist. Und neben den beiden gibt es noch einen dritten Ursprung auch von Flüchtlingsschutz. Dieser Ursprung liegt im späten 18. Jahrhundert. Das ist das, was ich vielleicht als bürgerliches Asyl bezeichnen würde, als bürgerlichen Flüchtlingsschutz. Und der nicht ganz zufälligerweise mit der Entstehung der Demokratien einhergeht. Wichtiges Beispiel dafür ist die französische Verfassung. Die Verfassung von 1793, die in Artikel 120 sagte, dass diese Verfassung, dass die Französische Republik, gewährt Ausländern, die um der Sache der Freiheit willen, aus ihrem Vaterland vertrieben worden, Zuflucht. Und ausgenommen davon waren ganz explizit Tyrannen. Es war also nicht mehr nur eine Frage von einer Person, ein Untertan bekommt Schutz von einem neuen Staat. Es ging nicht mehr nur um allgemeine Menschen. Es ging um Bürger mit einem ganz spezifischen Ideal, mit einer ganz politischen Überzeugung. 1832 wurde das auch von der französischen Regierung nochmal spezifiziert, die dann schrieb, Asyl sei für jene, die politisch verfolgt seien. Das kommt einem vielleicht ganz bekannt vor, denn eine ganz ähnliche Formulierung haben wir auch im deutschen Grundgesetz. Artikel 60, das sagt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und das ist durchaus was Spezielles. Eine spezielle Formulierung in einer Verfassung, die eigentlich Rechte für die eigenen Bürger festlegt, Aber sowohl in der französischen als auch in der deutschen und übrigens auch in der italienischen Verfassung gibt es ein ganz spezifisches Recht, was explizit für Nichtbürger da ist. Nämlich zur Wiederherstellung der bürgerlichen Rechte. Und damit einhergeht eben auch sehr viel mehr als nur der Schutz, den Staaten ganz ursprünglich bereitstellen. Denn es ist nicht nur ein Schutz durch Staaten, der hier garantiert werden soll, es ist auch ein Schutz vor dem Staat. Es sind die Bürgerrechte, die dann garantiert werden. Hannah Arendt schrieb einst über die Rechte, Rechte zu haben. Was sie damit meinte, war, dass wir alle Menschenrechte haben, qua Menschsein. Aber dass wir diese nicht wahrnehmen können, wenn wir keine politische Gemeinschaft haben, die diese Rechte gewähren kann. Wir haben ohne Bürgerrechte keine Menschenrechte. Und das ist die Idee dessen. Das ist auch die Idee letztlich der Genfer Flüchtlingskonvention. Ich habe vorhin gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention im internationalen Recht ist einfach nur ein Abkommen zwischen Staaten. Aber wenn Staaten die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnen, dann implementieren sie diese auch in ihrem nationalen Recht. Und damit wird es ein individuelles Recht, ein Recht für Flüchtlinge, was Flüchtlinge gegenüber dem Staat in Anspruch nehmen können. Und was die Genfer Flüchtlingskonvention nämlich auch sagt, neben dem Artikel 1 der Definition der Flüchtlinge, worauf ich vorhin einging, und dann Artikel 33, wo das Non-Refoulement, die Nichtabschiebung drinsteckt, also das, was den staatlichen Schutz ausmacht. Dazwischen stecken nochmal so 30 Artikel, die die bürgerlichen Rechte von Flüchtlingen festschreiben. Dass Flüchtlinge nämlich mit der Zeit die gleichen Rechte bekommen sollen wie andere Migranten auch, die rechtmäßig im Land leben, bis hin dazu, dass sie irgendwann die Möglichkeit haben sollen, Staatsbürger wieder zu werden. Es geht also hier auch um die Wiederherstellung von bürgerlichen Rechten, die Bürger woanders verloren haben. Wenn wir so in die Geschichte schauen, in diese verschiedenen Ursprünge von Flüchtlingsschutz, dann können wir meines Erachtens diese drei Konzepte da isolieren, drei Konzepte ausmachen, wie wir über Flüchtlinge sprechen und wie wir Flüchtlingsschutz verstehen. Wir können erstens über den souveränen Staat sprechen, der Schutz im eigenen Territorium vor Abschiebungen gewährt. Wir können über ein universales Verständnis von souveränen Individuen sprechen, denen Überleben und deren Menschenrechte gewährt werden sollen. Und dann drittens können wir über die politische Gemeinschaft sprechen, also wie zum Beispiel Demokratien, wo die Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft wiederhergestellt werden soll. Und diese drei Konzepte von Flüchtlingen, in Bezug auf Staaten, in Bezug auf Menschlichkeit, in Bezug auf politische Zugehörigkeit, die gibt uns auch drei unterschiedliche Arten, über Flüchtlinge nachzudenken. Und warum wir auch Flüchtlingen helfen sollten. Im ersten Fall wäre es zum Beispiel der Staat, der entscheidet. Der Staat kann ganz alleine für sich entscheiden, wer Flüchtlingsschutz bekommen soll. Klassischerweise wäre das in der Praxis die Entscheidung über den Zugang zum Territorium, also der Grenzschutz. Wir haben die politische Gemeinschaft, die entscheiden kann, wer am Schutz bekommen soll, nach welchen Kriterien Schutz vergeben werden soll, wer eigentlich Schutz verdient. Das ist eine Haushandlungsfrage, das ist eine Frage dessen, wie wir unsere eigene politische Gemeinschaft verstehen. Oder man kann über Flüchtlingsschutz so sprechen, dass wir sagen, eigentlich sollen alle mit Flüchtlingsschutz bekommen. Flüchtlingsschutz ist ein Menschenrecht und da unterscheiden wir nicht. Es ist ein universales Recht. Und diese drei Vorstellungen von Flüchtlingen und von Flüchtlingsschutz, die existieren alle parallel. Letztlich auch alle zusammen. Wir haben immer eine Kombination von diesen Elementen. Aber all diese drei Konzepte stehen zugleich auch im Konflikt miteinander. Wir haben also konflikthafte Vorstellungen darüber, wer ein Flüchtling ist, wer Schutz bekommen soll und was dieser Schutz eigentlich sein soll. Warum helfen wir also Flüchtlingen? Das zentrale Wort in der Frage ist letztlich das Wir. Wie stellen wir uns dieses Wir vor in Bezug auf Flüchtlinge? Denn davon hängt es letztlich ab. Je nachdem, wie wir uns unsere eigene Gesellschaft vorstellen, entscheiden wir letztlich auch darüber, wer Hilfe bekommen soll und als Flüchtling anerkannt wird. Und darin liegt meines Erachtens dieser große politische Konflikt über Flüchtlinge. Denn in der Debatte über Flüchtlinge verhandeln wir letztlich unser eigenes Zusammenleben. Wir Wir können uns vorstellen, dass Gesellschaften zum Beispiel durch Kulturen oder Religionen geprägt sind und dann nur jene aufnehmen, die genau dem entsprechen. Und wir sehen das zum Beispiel gerade in Ungarn und Polen, die sagen, sie wollen nur bestimmte religiöse Flüchtlinge aufnehmen. Wir können über die Gesellschaft als eine liberale, demokratische Gesellschaft nachdenken und sagen, wir haben bestimmte Ideale und politische Ideen, nach denen wir Flüchtlinge schützen. Oder wir können sagen, letztlich liegt es an der Grenze. Der Staat kann entscheiden, wer reinkommen kann und wer nicht. Und auch das hören wir zum Beispiel von der AfD, die sowas relativ klar sagt. Und dann haben wir die Ehrenamtlichen. Ich habe zusammen mit einem Kollegen von der Humboldt-Uni Studien gemacht über Ehrenamtliche und ihre Einstellung in ihre Arbeit. Und das Interessante ist tatsächlich, dass eine Mehrheit der Ehrenamtlichen keine Unterscheidung macht zwischen denen, denen sie helfen. Dass viele Ehrenamtliche tatsächlich auch für einen sehr großzügigen Zugang sind, für Flüchtlingsschutz, für tatsächlich eine universale Idee des Helfens. Und dass viele Flüchtlingshelfer auch ganz explizit ihre Arbeit deshalb aufgenommen haben, um gegen Rassismus in ihren Gemeinden einzutreten. Und ich glaube, das ist noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt, dass wenn wir über die eigene Gesellschaft in Bezug auf Flüchtlinge reden, wir nicht nur darüber sprechen, wer wir sind, sondern auch darüber, wer wir sein wollen. Dass wir also die Möglichkeit haben, in Bezug auf Flüchtlinge und in Bezug auf die Frage, wem wir helfen wollen, uns auch fragen, wer wollen wir sein? Und wer ist unsere Gesellschaft auch in Zukunft? Warum helfen wir also Flüchtlingen? Es ist eine politische Aushandlung. Es ist eine politische Aushandlung, die niemals aufhört und die wir nicht aufgeben dürfen. Die wir letztlich auch weiterführen müssen und zwar am besten mit und für Flüchtlinge.